Also ich darf alle herzlich begrüßen. Es geht um Titel um Napsterisierung und Wetterisierung. Das erste weiß jeder, das zweite wahrscheinlich keiner. Ja, ich schon, aber für den Begriff einführen. Also Schuld an dem ganzen Vortrag ist der Andi Müller-Magun natürlich, der mich so kurz vor Weihnachten gefragt hat, ob ich zufällig in Berlin bin und an der Podiumsdiskussion hier teilnehmen will über Urheberrecht. Ja, das habe ich schon ein paar Mal gemacht, habe ich gesagt, gut, mache ich. Und dann hat er mich auch gefragt, ob denn auch Lust hätte, einen Vortrag zu halten. Er hätte da irgendwie im Netz was gelesen über Napsterisierung und Vitirisierung, hat er, glaube ich, gesagt, ob ich denn das auch machen wollte. Na gut, dann bin ich einmal hier und habe ich gedacht, dann mache ich das, ohne natürlich zu wissen, was ich hier sagen will und tun will, überhaupt für Sie hier interessant ist. Er hat davon erfahren, glaube ich, es gab auf einige Zeit mal einen Kongress in der Böll-Stiftung hier in Berlin. Da ging es um das Thema, wem gehört Wissen. Und dieser Vortrag, den ich dort gehalten habe, war relativ bekannt geworden, auch im Netz, immer viel zitiert worden, bin auch verschiedentlich eingeladen worden. Und dann dachte er, den könnte man hier vielleicht auch leicht abgewandelt dann vortragen. Und das will ich dann auch machen. Ich komme so ein bisschen das erste Mal hier in diese Umgebung und komme mir wahrscheinlich so vor, wie das erste Mal, als Müller-Magun auf einer ICAN-Direktor-Sitzung war. Also vollkommen anders. Mal sehen, wie ich das hier also rüberbringe, was ich rüberbringen habe. Ich habe auch einen einfachen Text im Grunde nur, weil ich auch nicht genau wusste, normalerweise in universitären Umgebungen, weil die Studenten das auch alle haben, trägt man seine Sachen immer aus PowerPoint vor, aber das habe ich mich dann nicht getraut, wusste ich nicht genau, ob das hier political correct wäre. Und ehe ich dann also hier ausgepfiffen werde, da ich lieber gehe ich zu einem ganz normalen Text zurück und da das Thema, glaube ich, so spannend ist, finde ich jedenfalls, dachte ich, dann kann man auch den klassischen Text ertragen, der sich also in Form, wie man das erwartet von einem Professor an der Universität, in Form einer Vorlesung sich gestalten wird, eines Vortrags, aber es kann natürlich jederzeit unterbrochen werden und ich hoffe, dass danach ein paar interessante Fragen dann kommen. Also für mich auch ganz ungewohnt, ich glaube, es ist 20 Jahre her, dass ich also einen Vortrag halte, ohne irgendwie technische Unterstützung, mal sehen, wie das läuft und bitte also Nachricht in zur späten Stunde oder frühen Stunde, je nachdem, dass vielleicht nicht so alles so rüberkommt. Okay, fangen wir mal einfach an. Das heißt also sehr anspruchsvoll, Napsterisieren und Wetterisieren, Bausteine zu einer politischen Ökonomie des Wissens. Zu einer politischen Ökonomie des Wissens, das ist natürlich das Anspruchsvolle, dass ich auch nicht nur annähernd einlösen kann, aber Bausteine sind halt so, haben das so an sich, dass sie ja natürlich sehr klein anfangen können und wir warten mal, bis vielleicht in einigen Jahren ein Gebäude daraus wird. Also, geht es ein bisschen über Formen des Umgangs mit Wissen und Information. Ich denke, so aufgestreckt durch spektakuläre Ereignisse, spektakulär für die Öffentlichkeit, wie die Napsterisierung von Wissen einerseits, beziehungsweise die Wetterisierung von Wissen andererseits, rückt die Frage, wie denn mit Wissen und Informationen so in elektronischen Räumen umzugehen sei, ins Zentrum der Öffentlichkeit. Bislang gar nicht. Die Öffentlichkeit interessiert sich wenig für Wissen und Informationen. Die Diskussion dieser Frage, Umgang mit Wissen und Informationen, soll, wie angekündigt, einige Bausteine an einer zukünftigen politischen Ökonomie von Wissen und der Bedingungen seiner Repräsentation, also der Repräsentation von Wissen in elektronischen Informationsprodukten und ihrer Verteilung in globalen Netzwerken liefern. Okay, aus der Perspektive der Informationswirtschaft beziehungsweise der Wissensverwertungsindustrie, über die wir nachher ja auch diskutieren werden, wird mit Napsterisierung die Aneignung und Weitergabe von Wissensprodukten unter Umgebung kommerzieller Gepflogenheiten des Handels mit diesen Produkten bezeichnet. Napsterisierung ist in diesem Falle quasi synonym mit Piraterie und wird als polemischer bzw. kritischer Begriff verwendet, der impliziert, dass das, was durch Napsterisierung geschieht, als Verstoß gegen die bestehenden Gesetze oder sogar als Verstoß gegen ethische, in der bürgerlichen Gesellschaft allgemein anerkannte Prinzipien zu werten und entsprechend zu verfolgen sein. Piraterie. Um es also in ein Schwarz-Weiß-Bild zu bringen, mit der Bezeichnung Napsterisierung wird sich die alte, nach privatkapitalistisch-marktwirtschaftlichen Prinzipien organisierte Wirtschaft, einschließlich natürlich der neuen Wirtschaft, die die Verwertungsform der alten Wirtschaft in den elektronischen Räumen fortschreibt, gegen die Hackerwelt in den elektronischen Räumen, nach deren Prinzipien und Praktiken wissend vergesellschaftet und offen für jedermann zugänglich gehalten werden soll. Dafür sind wir hier. Napster bzw. Napsterisierung, anfangs beschränkt auf den freien Austausch von digitaler Musik, bringe das aus der Sicht der Wirtschaft auf den Punkt, was in elektronischen Räumen bei allen digitalen Wissensprodukten drohe, nämlich der Verlust an Kontrolle über die kommerzielle Verwertung von Wissen. Das Interesse der Informationswirtschaft, anschließend das der Kulturindustrie, stehe auf dem Spiel, wenn Napsterisierung zum allgemeinen Prinzip des Umgangs mit Wissen und Informationen werde. Gekoppelt und damit moralisch mit mehr Aufsicht auf allgemeine Zustimmung versehen, wird aber das Interesse der Wissensverwertungsindustrie, also der Content Provider, der Verlage und so weiter, mit dem Interessen der Wissensproduzenten, die Künstler, die Urheber, die Wissensschaffer und so weiter, deren Anspruch an ihrem geistigen Eigentum faktisch zwar in der Regel an die Verwerter abgetreten wird, aber die doch sozusagen moralisch als Barer des geistigen Eigentums nach vorne geschoben werden können. Napsterisierung löse in der Missachtung des persönlichen Eigentums, des geistigen Eigentums, den Autorenbegriff auf und rüttle damit an den Grundfesten der abendländischen Kultur, Autorenbegriff. So dramatisch durchaus Formulierungen aus der Informationswirtschaft. Sie haben das in den letzten Wochen auch sehr dramatisch gesehen, als es ging um den Urheberrechtsvertragsrecht, wo die Wirtschaft massiv gegen Vorstellungen des Justizministeriums anging, dass eventuell die Autoren mehr Rechte bekommen würde, um einen angemessenen Ausgleich für ihr Wissen zu bekommen. Und die Anzeigen, die dort geschaltet werden, sind kurz davor, das Justizministerium dann einknicken zu lassen. Aber zurück mal zum Napsterisierungskonzept. Diejenigen, jetzt die andere Perspektive, die von der Informationswirtschaft als Napsterisierer gebrandmarkt werden, würden ihr Verhalten natürlich selber nicht als Napsterisierung bezeichnen. Beziehungsweise würden diejenigen, die nachhandeln, bewusst danach handeln und nicht nur ihren individuellen Vorteil sehen, nicht akzeptieren, dass sie gegen ethische Prinzipien verstoßen. Vielmehr reklamieren sie, und das ist jetzt, glaube ich, die wichtige Aussage, dass in elektronischen Räumen neue Formen des Umgangs mit Wissen und damit auch neue ethische Prinzipien entstünden. Unethisch sei es eher, alte, in anderen medialen Kontexten entstandene Prinzipien und Formen des Umgangs mit Wissens, mit Formen der Sicherung des Rechts auf Eigentum an Wissen, auf neue Kontexte, also die Kontexte in elektronischen Räumen zu übertragen. Unethisch das Alte auf das Neue zu übertragen. Schon gar nicht sei es mehr zu rechtfertigen, dass wenn alte Geschäftsmodelle mit hohen Transaktionskosten für die Produktion und Verteilung von Informationsprodukten, wie es im gedruckten Medium der Fall war, auf gegenwärtige Transaktionskosten gegen Null gehen lassen, elektronische Räume übertragen werden. Transaktionskosten in elektronischen Räumen gen Null. Ist Napsterisierung, gehen wir zu dem anderen Begriff über, inzwischen zumindest im Angelsächsischen ein eingeführter Begriff, jede Suchmaschine weist zig Quellen nach, so wollen wir mit Venterisierung, vielleicht nicht ganz fair, aber tun wir trotzdem eine neue Benennung prägen. Venterisierung, können Sie sich denken, im ursprünglichen Sinne bezieht sich auf die Ziele und Prozesse der von Craig Venter gegründeten Firma Celera Genomics, die sich der Entschlüsselung des Genoms von Lebewesen wie der Fruchtfliege, der Maus und natürlich auch des Menschen zum Ziel gesetzt hat. Und zwar nicht, um interessefreies Wissen zu erzeugen, sondern um das erarbeitete Wissen als Ware auf den Märkten, zum Beispiel der Pharmaindustrie, die natürlich hohes Interesse daran hat, damit dieses Wissen in Produkte umgesetzt werden kann, anzubieten und damit entsprechend auch Gewinne durch Return of Investment zu erzielen. Also, Venturisierung bedeutet Kommerzialisierung und Kontrolle von Wissen und Informationen. Der kommerzielle Aspekt ist natürlich kein neu entstandenes Phänomen, wie jeder weiß. Venturisierung benennt aber den weitergehenden, perfektionierten Vorgang der kontrollierten privaten Aneignung von Wissen, auch wenn dieses nicht mit privaten Mitteln unterstützt produziert wurde und dessen Umsetzung in Informationsprodukte, die auf den Informationsmärkten dann auch gehandelt werden können. Die gesamte neuzeitliche Entwicklung seit dem 17., 18. Jahrhundert des Umgangs mit Wissen und Information kann als deren fortschreitende Kommerzialisierung gesehen werden. Vorletzte Stufe waren die bekannten Online-Märkte, die Pharmaformationsmärkte mit ihren rund 10.000 Datenbanken, die man gegen Gebühr einsehen kann aus allen Wissensgebieten, Volltext, Statistiken und so weiter, die ursprünglich auch in Deutschland öffentlich finanziert zunehmend, doch in private Hand geführt werden. Oder als letzte Stufe die neue Online-Marktwirtschaft der Hypermedia-Produkte im Umfeld des Internets mit zunehmender Kommerzialisierung und Zugriffsbeschränkung. Venturisierung, wenn man das über das konkrete Celera Genomics-Beispiel hinausgehend radikalisiert die Kommerzialisierung von Wissen durch verschärfte Kontrollmechanismen für digitale Wissensprodukte, durch die bisherigen, die kommerzielle Nutzung, einschränkenden Prinzipien des Fair Use, wie es im Amerikanischen heißt, außer Kraft gesetzt werden können. Darüber wollen wir ja nachher noch gemeinsam diskutieren, über diese Kommerzialisierung und die Kontrolle durch digitale Wissensprodukte, wie es in der EU-Richtlinie dann vorgesehen ist. Gemeint sind also die Ihnen bekannten Digital Rights Management Techniken, DRM kürze ich das mal ab, durch die jede aktuelle Nutzung von Wissensobjekten in beliebig skalierbarer Größe genau registriert und abgerechnet werden kann. Und genau festgelegt werden, in welchem Ausmaß, wie lange, wie oft, von wem, auf welchem Rechner, welchem Betriebssystem und so weiter, das wissen Sie, genau genutzt werden kann. Für Jus war ursprünglich der Kompromiss zwischen kommerzieller Verwertung und partieller Freizügigkeit der Nutzung im Interesse der Allgemeinheit, zum Beispiel bei der Nutzung von Informationen durch die Wissenschaft, wo sie selber das nutzen können, oder auch der allgemeinen Öffentlichkeit in den öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken, indem man Wissen selber sich über auch Informationsprodukte aneignen konnte. Aber auch der Kompromiss, der beim normalen Medien drin bestand, dass ich das Buch, das Sie und ich kaufen, in Besitz genommen haben, an andere weitergeben dürfen, ohne dass man dafür erneut bezahlen muss. Fair Use ist unter radikaler DRM, Digital Rights Management Anwendung, nicht mehr gegeben. Die Einteilung in Wissenszonen, so wie es Lessig ja gesagt hat, je nach Berechtigung oder Zahlungsbereitschaft oder Bezahlungsfähigkeit, hat es natürlich immer schon gegeben und wird es immer weiter geben, informationsarme Reiche. Und die Grundlage von Verteilung von Macht in jeder Gesellschaft ist, werde so die Kritik durch die DRM radikalisiert und stabilisiere den Status quo der aktuellen Besitz- und Machtverhältnisse. Ventilisierung sollte, wenn dieser Begriff denn aufgenommen werden sollte, ebenfalls, und er wird zunehmend mehr verwendet, ebenfalls als polemischer, als kritischer Begriff verstanden. Er kritisiert den Begriff, dass grundlegendes Wissen um das Genom des Menschen zum Beispiel nicht privat angeeignet werden darf, sondern, wie es durch das öffentlich finanzierte Projekt, dieses Genomprojekt Hugo, geschieht, zur freien Nutzung aller uneingeschränkt öffentlich zugänglich gemacht werden muss. Die Ventilisierung wird das Postulat Wissen in den elektronischen Räumen will und muss frei sein entgegengesetzt. In elektronischen Räumen könne und müsse verwirklicht werden, was in der bürgerlichen Gesellschaft seit der Aufklärung wegen medialer Restriktion im Buch- und Druckmedium nur annähernd zu erreichen war, nämlich Freiheit und Freizügigkeit beim Umgang mit Wissen und Informationen. Die so kritisierten Wissensverwerter, primär die Verlage und so weiter, sehen sich natürlich nicht als Ventilisierer, vielmehr sehen sie als selbstverständlich an, als berechtigt und konform mit den allgemeinen Prinzipien von Wirtschaft und Gesellschaft, dass durch private Investitionen entstandene Wissen bzw. durch informationelle Aufbereitungsarbeit entstandene Informationsprodukte allemal privates Eigentum seien und entsprechend auf den Märkten geschützt werden müssen. Verstöße gegen die aktuelle Ventilisierungspraxis, wie sie aus der Hackerethik heraus für legitim erklärt werden, seien nichts anderes als Napsterisierung und der Ausprägung, wie erwähnt, als Piraterie. Um es erneut auch aus der anderen Sache in ein Schwarz-Weiß-Bild zu bringen, mit der Bezeichnung Ventilisierung greift die nach den entsprechenden Hacker-Ethik-Prinzipien organisierte und fundierte Basisbewegung der Informationsgesellschaft, also wir hier, die alte und neue, nach kapitalistisch-marktwirtschaftlichen Prinzipien organisierte Informationswirtschaft an, die ähnlich konsequent, aber eben ganz anders als in der Hacker-Ethik in den elektronischen Räumen die Verendung der in der kapitalistischen Warenwirtschaft angelegten Verwertung bzw. die Vollendung der privaten Aneignung von Wissen bzw. der Kontrolle über dessen Verwertung sieht. Natürlich sind diese verschiedenen Ausprägungen einer politischen Ökonomie von Wissen schwarz-weiß gezeichnet. Weder gibt es die reine bzw. aus der anderen Sicht die böse Hacker-Informationswelt, noch gibt es die konsequent verwertende, jede öffentliche Nutzung reglementierende und jeden Fair Use ausschließende Informationswirtschaft. Wir werden versuchen, im Folgenden versuchen, die in beiden Konzepten der Napsterisierung und Ventilisierung angelegten polemischen Implikationen zu vermeiden und werden auf Wechselwirkungen zwischen diesen beiden aktuellen Ausprägungen einer politischen Ökonomie des Wissens hinweisen. Fassen wir nochmal die beiden wesentlichen Punkte zusammen dafür, was wir unter Napsterisierung dann verstehen wollen, jenseits der Polemik. Erstens, also bezeichnet Napsterisierung den Vorgang der weitgehend unbehinderten persönlichen Aneignung und Verteilung von repräsentiertem Wissen auf Informationsmärkten im Sinne Märkten von öffentlichen Foren oder öffentlichen Netzwerken. In diesem Sinne kann man auch, um eine alte Terminologie aufzugreifen, von Vergesellschaftung von Wissen sprechen. Napsterisierung bedeutet dann zweitens, bedeutet auch ein der globalen Netzwelt angemessenes neues Organisationsmodell, und dann auch, wie wir sehen werden, ein neues Geschäftsmodell für die Produktion und Nutzung von Wissen, das auf den Prinzipien des Information Sharing und der verteilten Eingabe von Wissensobjekten und des verteilten Abrufs beruht. Napsterisierung ist also in diesem Sinne ein Gegenmodell zur zentralen Organisation und Verteilung von Wissen oder allgemeiner auch formuliert. Napsterisierung ist eine Reaktion auf die in einem aktuellen Zustand der Ventilisierung, also in einem aktuellen Zustand der Kommerzialisierung auftretenden Widersprüche zwischen Produktions- und Verteilungsformen einerseits und der durch neue mediale Umgebung möglichen Potenziale der freien Nutzung. In der Regel geht bislang die Ventilisierung, also die Kommerzialisierung von Wissen, mit einer Zentralisierung der Organisation und Verteilung von Wissen zusammen, da im kommerziellen Geschäftsmodell die Kontrolle über die Vorgänge eher zentral organisiert ist. Das muss natürlich nicht so bleiben. Das Gegenteil ist zu erwarten, wie man ja auch von dem allgemein vom Open-Source-Modell der Softwareerstellung weiß, finden alternative Konzepte, alternative Produktions-, Verteil- und Nutzungsformen, kurz offene, in der Regel auch dezentrale Organisationsformen, rasch Eingang in die kommerzielle Verwertung. Man kann diesen Gedanken vermutlich allgemeinern, auch wenn man ihn nicht gerne hört. Die Napsterisierung von Wissen scheint die Voraussetzung für die nachfolgende Ventilisierung von Wissen zu sein, unter der Bedingung, dass durch diese neuen Organisationsformen bisherige Transaktionskosten verringert oder ganz beseitigt oder mit Gewinnerwartungen gesteigert werden können, was Napsterisierung als Peripherie wird unter neuen Bedingungen zu einem neuen Geschäftsmodell. Also, zu jedem historischen Zeitpunkt wenden sich die Status Quo-Ventilisierer gegen die Napsterisierung, gegen das Unterlaufen des Status Quo von Wissen und an den Verteilmechanismen, in der Regel allerdings kaum lange erfolgreich, wenn man als Kriterien für Erfolg Marktdominanz ansieht. Aus jedem Zustand der Napsterisierung entstehen in der kapitalistischen Verwertungsgesellschaft neue Geschäftsmodelle und damit neue Formen der Ventilisierung von Wissen. Die Wirtschaft erteilt der Piraterie quasi Absolution. Sie haben genug Beispiele von Firmen, die das gemacht haben, Cisco, Dell, Sun, Apple und so weiter, klassische Beispiele für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, die ursprünglich als Napsterisierung diffamiert waren. Napsterisierung scheint in der Informationsgesellschaft die Bedingung. Die Bedingung, die kommt nicht aus der Ventilisierung, scheint in der Informationsgesellschaft die Bedingung für Inventionen. Die Inventionen, also Erfindungen, Neuentwicklungen auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnologien, sicherlich auch der Gentechnologie zu sein, wenn auch auf Dauer natürlich der Markt entscheidet, was überlebt. Ist Napsterisierung also die Bedingung für Invention, was Sie hier machen, Bedingung für Invention, so scheint bislang Ventilisierung, das ist eine kritische These, weiß nicht, ob ich sie durchhalten kann, Ventilisierung die Bedingung für Innovation zu sein. Wenn man denn in Einklang mit den Wirtschaftswissenschaften unter Innovation marktfähig umgesetzte und kommerziell genutzte Produkte versteht. Also nicht die Erfindung, sondern die Innovation ist die Umsetzung in marktfähige Produkte. Also Napsterisierung, die Bedingung für Invention, Ventilisierung, die Bedingung für Innovation. Ob dies nun schon ein Grundgesetz einer künftigen politischen Ökonomie des Wissens ist, kann man bisher aus den empirischen Befunden nicht ableiten. Zumindest die faktischen Napsterisierer würden dies bestreiten und Ventilisierung als Relikt einer veralteten Gesellschaft und Wirtschaftsform ansehen. Gut, jetzt habe ich einen kleinen will ich aber weitgehend überschlagen, eine gewisse Exkurs, um diesen Unterschied von Wissen und Information doch etwas deutlicher zu machen. Das will ich aber jetzt mal rauslassen. Vielleicht kommen nachher Fragen dazu. Aber was für mich wichtig ist, zusammengefasst, ist eigentlich nur, dass das Wissen selber als kognitive Struktur natürlich immer frei war und auch in Urheberrecht nicht geschützt war. Was also geschützt ist und auf Märkten gehandelt wird, ist Information. Also Informationsprodukte, die dadurch entstehen, dass über Wissen Mehrwertarbeit gelehrt wird, Informationsarbeit, Repräsentationsarbeit, Aufbereitungsarbeit, aus der dann Produkte entstehen. Dass eigentlich die Gesellschaft in den Informationsmärkten zunehmend darin fortschreitet, wie weit aus bestehendem Wissen neue Wissensprodukte, Informationsprodukte entstehen können. Ich denke, Konflikte, wie also neues Wissen entsteht, Konflikte in neuen Phasen der Wissensrepräsentation. Wir leben momentan in multimedialen, hypermedialen Umgebungen neuer Formen der Wissensrepräsentation, auch noch die Nachläufer der künstlichen Intelligenz. Also Konflikte in neuen Phasen der Wissenspräsentation und der Erzeugung von Informationsprodukten, Wissen, Mehrwertarbeit, Produkte, entstehen vor allem dann, wie ich schon erwähnt, wenn alte Organisations- und Verteilungsmodelle und daraus abgeleitete Besitzansprüche auf die neue Medienumwelt übertragen werden. Das ist weitgehend der Ursprung des gegenwärtigen Konflikts und der Auseinandersetzung um Napsterisierung und Ventilisierung von Wissen. Drastisch natürlich, wie Sie alle wissen, an dem originalen Napster-Konflikt ersichtlich, der nicht zuletzt dadurch entstanden ist, dass Verwertungsansprüche an Informationsprodukten wie Schallplatten oder CD-ROM auf digitale Netzprodukte mit Transaktionskosten, die gegen Null gehen, übertragen wurden. Der Vorgang der umfassenden Napsterisierung als Protest gegen künstliche Marktverknappung spiegelt diesen Konflikt wider. Der Protest artikuliert sich auch, und das ist sehr interessant und sicherlich auch noch nicht ausreichend genug erforscht, artikuliert sich auch durch das Marktverhalten der Nutzer selber, der Endnutzer, der 30 Millionen, die mal da waren, die durch neue Organisationsmodelle, Napster, neue Organisationsmodelle, neue Verteiler, kennen Sie, aber auch durch frei verfügbare Software in die Lage versetzt werden, legale Verwertungsansprüche der Wissensindustrie zu unterlaufen. Im unproblematischen Fall durch Verzicht auf die kommerzielle Software, wenn vergleichbare freie Software vorhanden ist, im problematischen Fall durch Ignorierung bestehender Rechtsvorschriften. Und sie taten das dann auch im großen Stil, die 30 Millionen. Napsterisierung ist somit zum einen Ausdruck eines fortschreitenden Vertrauens und damit Loyalitätsverlust gegenüber den Anbietern von Wissensprodukten, den Musikindustrie, den Verlagen. Und Napsterisierung löst zum anderen mit dem Vertrauensverlust einhergehend die Verbindlichkeit bestehender ethischer Prinzipien, nämlich Achtung und Schutz geistigen Eigentums, auf und macht das Durchsetzen bestehender rechtlicher Schutzbestimmungen fragwürdig. Faktisches Verhalten als Massenphänomen stellt bestehende Ethik und bestehendes Recht in Frage. Das ist das Problematische. Natürlich, wenn man das auf Todesstrafe überträgt, ist auch die Frage, ob das auch die Mehrheit sozusagen, die dafür wäre, die bestehende Ethik in Frage stellen könnte. Aber hier sehen wir, die faktisches Verhalten im Widerspruch gegen bestehende Besitzansprüche stellt bestehende Ethik und bestehendes Recht in Frage. Fraglich, ob Rechtsanpassungen, wie wir nachher in der EU-Richtlinie diskutieren werden, oder DRM-Regelungen, also Digital Rights Management-Regelungen, dies wieder rekonstituieren können. Also ob man Ethik und Recht praktisch wieder gegen den Willen der Mehrheit wieder rekonstruieren kann oder rekonstituieren kann. Kurz, das will ich kurz machen, das wissen Sie besser als ich, was hat den Erfolg von Napster ausgemacht, beruhte natürlich auf der Verbindung der neuen Technologie, MP3 und der neuen Organisationsidee, die Idee des Person-to-Person, Person-Non-Commercial File-Sharing. Zudem war das Napster-Modell für jedermann transparent und auch in der Kombination der Komponenten, Kommunikation war da, Information, Transaktion, Information-Sharing, war es äußerst attraktiv. Und das Sharing-Modell machte, vielleicht naiv, aber im globalen Maßstab das möglich, was im privaten Bereich immer der Fall war, nämlich Wissen an den Nächsten weitergeben zu können. Die Frage ist also, was dieses Umschlagen von privaten Verhalten in der Wirkung begrenzten Verhalten in öffentlich global beschränktes Verhalten ausmacht. Also, der kurzfristige Erfolg beruhte natürlich auch darauf, dass die Musikindustrie da nicht vorbereitet war. Als sie vorbereitet war, war es natürlich klar, dass sie zurückschlug und entsprechend auch die Rechtsprozesse dann geführt hat. Für uns ist aber nicht entscheidend, ob Napster tatsächlich dauerhaft gescheitert ist. Klar ist, dass das Organisationsmodell, dieses Information Sharing Person to Person, für den Umgang von Wissen Eingang in die offizielle Geschäftswelt gefunden hat. Wie Sie wissen, das Bertelsmann-Engagement natürlich die Kunden haben, aber auch die Idee, das neue Geschäftsmodell aufzugreifen. Middelhoff hat das bei der Ankündigung der Allianz ja klar gesagt. There's no question that file-sharing will exist in the future as part of the media and entertainment industry. There's no way to deal with this fact other than to develop a business model for file-sharing. And a business model for file-sharing. Dass das allerdings hier mit dem alten Buchclub-Idee zusammenkommt, ist etwas komisch, aber immerhin ist die Idee der Transformation des File-Sharing in die Buchclub-Idee immerhin bemerkenswert. Also, aufgreifend von Bertelsmann scheint die These der Ventilisierung eines Napsterisierungsvorgangs zu bestätigen. Der Erfolg der Industrie gegenüber dem Rebell Napster war allerdings tatsächlich mehr noch durch das zentrale Organisationsmodell möglich. Sie wissen, es wird ganz andere Verteilungsmodelle geben in dem Peer-to-Peer-Austausch, wie es in Freenet und vielen anderen der Fall ist. Aber auch hier ist, wie man sehen kann, der Adaptionsprozess einer neuen Organisationsidee im Napsterisierungsmodell in Richtung Ventilisierung voll im Gange. Es gibt genug Firmen, Firma Groove Network, kennen Sie wahrscheinlich, wo P2B's Groupware umgesetzt wird, dass also die Ventilisierung praktisch auch hier vor diesen neuen Geschäftsmodellen nicht oder Organisationsmodellen nicht Halt macht und Geschäftsmodelle umgesetzt wird. Das Ganze kann man natürlich auch weiter diskutieren, nicht nur an Musik, sondern auch bei den digitalen Videos, wo der Weg ein anderer war, wo es vornherein natürlich verschlüsselt war mit den Auseinandersetzungen über den CSS, also Content Scrambling System und die Auseinandersetzungen, die Sie auch alle kennen, über die Prozesse, über DCSS, Wo für uns in unserem Zusammenhang die Frage interessant ist, darf das Wissen über die Verschlüsselung und die Entschlüsselung, die Authentifizierung, also in Software codiertes Wissen, ist das frei verfügbares Wissen oder ist das durch Gesetze geschütztes Wissen? Darf also die Information nun mit gehandelt werden oder nicht? Ist die getroffene Unterscheidung von Wissen und Informationsprodukten, wie ich sie getroffen habe, überhaupt sinnvoll, wenn das Wissen, wie CSS in DVD entschlüsselt werden kann, öffentlich ist, öffentlich gemacht wird und damit ohne weiteres auch zur Information werden kann? Wie kann da verhindert werden, dass Wissen als Information hier also in Form von DCS auch verwendet wird? Das ist sehr interessant. Die Juristen sind sich bis heute nicht ganz einig, wie und ob Entschlüsselungssoftware auf der Grundlage zum Beispiel des DMCA, also des Digital Millennium Copyright Act in den USA verboten werden kann. Sie haben das in letzter Zeit verfolgt. Es sieht so aus, als ob der Computer Source Code, als wie es so heißt in dem Gerichtsurteil, as written expression of the author's idea or information about description of DVD without CSS gänzlich als pure speech anzusehen sei, der kompilierte Code allerdings nicht. Also so machen die Juristen die sehr feine Unterscheidung aus dem 6. District Appellate Court in Kalifornien, also Ende des Jahres, so Ende Oktober, Anfang November. Im Prinzip gilt aber die explizite Formulierung des DMCA, des amerikanischen Copyright Act, dass die Erstellung und der Vertrieb von Software untersagt sei, durch die legale Copyright-Ansprüche unterlaufen werden können. Das werden wir gleich auch diskutieren, wenn wir um die EU-Urheberrechtsrichtlinie gehen, wo dieses Digital Rights Management möglicherweise gegenüber den DMCA sogar noch verschärft wird. Das geht sich weiter fort in der Diskussion momentan in den E-Books, wo allerdings festzustellen ist, das finde ich sehr interessant, weil man meine Ausführungen zu den neuen Geschäftsmodellen dort sehr schön überprüfen kann, dass offenbar das Beharren der Content-Industrie auf Kontrollmechanismen via DRM, also wie die Rights Management, sich als kontraproduktiv erweist. Es ist also sehr fraglich, ob in der Kombination von verschärfter rechtlicher Regelung, Copyright-Regelung und Softwaremaßnahmen über DRM der Erfolg von Produkten wie E-Books und dann folgen alle möglichen anderen E-Produkte gesichert werden kann, die ohnehin bislang nur einen minimalen Verkaufserfolg hatten. Der Grund für den bisherigen Misserfolg wird zum einen daran gesehen, dass E-Book nicht auf reale Bedürfnisse von Lesern abgestimmt zu sein scheint und die Zurückhaltung wird aber auch darauf zurückgeführt, dass technischer Umgang mit den E-Books noch allzu kompliziert und unzuverlässig angesehen wird und vor allem die Nutzungsbedingungen, die über die Software der E-Books geregelt werden, als zu restriktiv empfunden werden. Das Vertrauen in die Zuverlässigkeit und Angemessenheit von DRM-Techniken ist durchaus nicht auf den elektronischen Märkten gegeben. In dieser Situation scheint eine Verschärfung der kommerziellen, rechtlichen und softwaremäßigen Nutzungsbedingungen eine klassische Verlierersituation zu generieren. Kontrollmechanismen sind vermutlich eher kontraproduktiv. Verlage versuchen, ihre Umsätze zu kontrollieren und zu steigern, indem die Nutzung restringieren und enger die Vertragsbedingungen binden. Und genau diese mangelnde Freizügigkeit verhindert, neben anderen Faktoren vielleicht noch, die Entwicklung eines offenen und größeren Marktes. Neue Modelle der Nutzung sind eher gefragt als Modelle der erzwungenen Kontrolle. Das kann man auch, und das will ich aber nicht ausführen jetzt weiter, noch sehr schön an den Bereichen der Wissenschaft zeigen, wo unter der Kontrolle von Wissensprodukten und der Situation, dass wir als Wissenschaftler unsere Produkte mehr oder weniger unter Weiterabgabe unsere Rechte an die Content Provider abgeben und sie dann, beziehungsweise die Bibliotheken, sie zurückkaufen, müssen dort in der Wissenschaft zunehmend mehr neue Napsterisierungsmodelle entstehen, der Direktpublikation der Organisationen in Netzen. Die Open Archives-Initiative ist ja hier nur zu erwähnen, wo also neue Formen der Selbstorganisation, des Information Sharing in der Wissenschaft sehen. Wir werden mal abwarten, welche Formen die Content Provider in der Zukunft wohl entwickeln werden, um ihre bisherigen proprietären Aneignungen, ihre Informationsprodukte dann vielleicht auflösen zu können. Ich denke, es wird so kommen. Es ist ganz klar, bislang setzen die Verlage Elsevier an der Spitze, natürlich bislang auf die proprietären Lösungen. Aber ich denke, auch in Zukunft werden kommerzielle Wissensverwerter im Bereich Wissenschaft sehr bald auch die ökonomischen Vorteile des Prinzips des Information Sharing und der verteilten Organisation erkennen, so wie es erwähnt, Bertelsmann mit dem Napster-Engagement getan hat. Gegenwärtig verharren jedoch die meisten Ventilisierer, die Content-Industrie der Wissensverwertungswelt eher bei den klassischen Organisations- und Abrechnungsmodellen sodass Napsterisierungsverfahren aus der Wissenschaft selber heraus fast unvermeidlich sind. So geschieht es ja auch. Kommen wir zum Schluss. Unter den Begriffen der Napsterisierung und Ventilisierung werden grundlegende Konflikte in der gegenwärtigen Informationsgesellschaft ausgetragen, die theoretisch nur durch eine neue, umfassende politische Ökonomie von Wissen und Information und praktisch nur durch einen umfassenden Interessenausgleich und einen öffentlichen Diskurs der beteiligten Gruppen gefunden werden kann. Es ist abzusehen, dass zunächst mal die Auseinandersetzung mit Napsterisierung und Ventilisierung weitergehen wird. Ob dies also nur so ein Hase-Igel-Spiel sein wird, wir haben das immer schon geschafft, wir knacken das, wir machen neue Verschärfungen, also ob bestehende Schlupflöcher für einen nicht kontrollierten Umgang mit Wissen und Informationen werden mit neuen Verfahren gestopft, also neues, intensivierteres DRM oder ganz neue Technologien, die kaum, dass sie auf dem Markt sind, mit neuen Verfahren und neuer Technologie unterlaufen werden. Da arbeiten sie ja sicher dran, sodass auch diese Löcher gestopft werden müssen und so weiter. Und zwar unter Einsatz letzten Endes der gleichen Verfahren. Die Verfahren, die zum Reißen der Löcher gemacht werden, sind dieselben, die zum Stopfen der Löcher gemacht werden. Ob dadurch dauerhafte Lösungen für einen Informationsfrieden gefunden werden können, ist zweifelhaft. Welche Optionen sind vorhanden? Wie kommt man aus dem hier gewiss konstruierten Gegensatz von Napsterisierung und Ventilisierung heraus? Es wird keinen, so meine Aussage, keinen Informationsfrieden geben, wenn bestehende Copyrights- bzw. Urheberrechtsverwertungsregelungen, für die es in der alten Informationswirtschaft einen breiten Konsens lange gegeben hat, auf den Umgang mit Wissen und Informationen in elektronischen Räumen einfach übertragen werden. Das wird weder den Interessen der Ventilisierer, die ihre Produkte effizienter vermarkten wollen, noch den Interessen der Napsterisierer, die diese Regelungen unter den neuen medialen Bedingungen für obsolet halten, gerecht werden. Erst recht wird es keinen Informationsfrieden geben, wenn Urheberrechts-, Copyrights- bzw. Urheberrechtsverwertungsregelungen einseitig zugunsten der Interessen der neuen Informationswirtschaft verschärft werden, wie es jetzt geschieht und wie wir nachher auch diskutieren werden. Es sind ganz offensichtlich ganz neue Wege zur Lösung der Copyright-Urheberrechtsrechtsfrage im digitalen Medien nötig, die dem Rechnung tragen, dass einerseits mit Informationsprodukten Geld verdient werden kann, auch muss, andererseits die freie Nutzung von Informationen unter fairen Bedingungen weiterhin gestatten. Weder die Verschärfung der bisherigen Schutzrechte noch die Verschärfung der DRM-Technologie sind dauerhaft eine Lösung. Hase und Igel. Und erst recht ist es keine Lösung, wenn bestimmte nationale Gesetzgebungen wie das DMCA im Gefolge oder vorher WIPO oder jetzt EU auf globalen Informationsmärkten global gemacht werden, wenn also dieses Recht allen anderen übergestülpt wird. Wie die in elektronischen Räumen angemessene Lösungen allerdings aussehen werden, ist weiterhin offen und das können wir diskutieren. Allerdings sieht es gegenwärtig so eher auch aus, zumindest in den USA und auch in der EU, dass die von Lawrence Lessig prognostizierte verschärfte Kontrolle über Wissen dadurch Realität wird, dass Softwareregelungen der Wirtschaft und rechtliche Vorgaben der Politik praktisch parallel gehen, dass also Politik und Wirtschaft in diesem Fall einem gleichen Strang, nämlich der Stärkung der Urheber, und damit ist ja immer gemeint die Urheberverwertungsrechte gemeint, also Verstärkung. Das wird auch deutlich, dass in Zukunft in der Diskussion in den USA nicht eine Abschwächung des DMCA wohl zu erwarten ist, sondern eher eine Verschärfung. Sie kennen das alles, die Forderung nach Einbau von Kopierschutztechnik in PCs, also die Hardware selber, über die Security System Standards, das Certification Act, wie man es jetzt plant, dass man also keine Computerinstallation mehr geben soll, darf, kann, die keine zertifizierte Kopierschutztechnik enthält. Mal sehen, ob das sich entwickeln wird. Ich denke, diese Verschärfungen sind keine Grundlage für einen Informationsfrieden. Eine künstliche Verknappung von Wissens- und Informationsgütern, die Potenziale gegenwärtiger Technologien einschränkt, war noch nie eine wirtschaftliche Lösung. Künstliche Verknappung war noch nie auf Dauer eine wirtschaftliche Lösung und wird entsprechend auch nicht dauerhaft tragfähig sein. Nimmt man entsprechend die Interessen der Ventilisierer, also der Kommerzialisierer, ernst, und das muss man, wenn man anerkennt, dass über Wissens- und Informationsprodukte der größte Teil des Bruttosozialprodukts erzielt wird, so wird es auch keinen Informationsfrieden geben, wenn keine neuen Geschäfts- und Organisationsmodelle entwickelt werden, auf deren Grundlage investitionsintensive Mehrwertleistungen zur Erstellung und zum Vertrieb von Informationsprodukten nicht zu einem befriedigenden Return of Investment und entsprechenden Gewinn ermöglichende Einnahmen führen können. Diese neuen Geschäfts- und Organisationsmodelle werden sich nicht auf eine künstliche Verknappung der Güter, Wissen und Informationen abstützen können, ganz im Gegenteil. Obgleich es paradox klingt, Es ist zu erwarten, dass Märkte umso größer und wirtschaftliches Handeln mit Wissen und Informationen umso erfolgreicher sein werden, je offener, freizügiger und flexibler die Nutzung von Wissen und Informationen betrieben werden kann. In diesem Kontext kommt die Rede vom Free Flow of Information oder Flow of Free Information vielleicht besser oder Free Access, festgeschrieben so gut wie in allen universalen Deklarationen, UN-UNESCO, Konventionen, UNESCO-EU, jüngste EU-Charta, Nizza, Europarat etc. und auch in den Verfassungen der meisten demokratischen Staaten festgeschrieben, Free Flow of Information, eine neue Bedeutung. Frei muss nicht kostenlos heißen. Im Französischen wird zwischen libre und gratuit unterschieden. In elektronischen Räumen wird freier Umgang mit Wissen und Informationen frei von erzwungener Kontrolle bedeuten. Wissen in digitalen Informationsprodukten repräsentiert, kann nicht eingesperrt werden. Besser, man akzeptiert dies, entwickelt auf den Prinzipien des Information Sharing, der verteilten Informationsarbeit Person to Person, der Lizenzierung von Dokumenten jeder Art mit der Verpflichtung der Offenlegung und Referenzierung, das Pricing for Information und der Bereitstellung informationeller Mehrwerte, entwickelt auf diesen Basis neue Organisations- und dann vielleicht auch neue Geschäfts- und Nutzungsmodelle, als das Napsterisierung und Venterisierung Positionen eines fortgesetzten Informationskrieges besetzen. Gut, so mit dem Experiment zu Ende. Dankeschön. Das ist natürlich schwierig, jetzt was hier von hier versuchen zu machen, wenn Sie wollen, zu fragen, zu kommentieren. Er will eine Differenzierung treffen zwischen dem Verbreiten und Nutzen, ja? In welcher Hinsicht? Dass das Verbreiten kommerziell ist und das Nutzen frei? Vielleicht, wie machen wir das am besten? Gehen Sie doch hin zu dem Mikrofon hier. Und das hier geht jedenfalls nach vorne. Also, das geht auch, ja.
Also am Beispiel der Acetylsalicylsäure zum Beispiel, deren chemische Formel offen zu legen, wäre die eine Sache. Und die Nutzung dieser Formel in einem kommerziellen Produkt wäre die andere Sache. Wobei aus meiner Sicht dann die Offenlegung dieser Formel eben Verbreitung, also freie Verbreitung von Wissen wäre. Die Nutzung dieses Wissens eben in Form eines Produktes, also zum Beispiel der Kopfschmerztablette, dann eben jetzt lizenzpflichtig oder in irgendeiner Form abgabepflichtig wäre.
Ja, ich meine, das ist ja unser Geschäftsmodell. Ich meine, das Wissen selber, die Ideen, ist selber nicht geschützt. Was Sie also dort auch in Büchern, wenn Sie Romane schreiben und greifen auf die Idee eines anderen zurück, können Sie diese frei verwerten, solange Sie sie in eigene Worten schreiben. Also die Verwertung, die Formel, das Wissen selber ist frei, vollkommen klar. Das ist unser Wirtschaftsprinzip. Allerdings nutzt Ihnen das relativ wenig, wenn das Wissen eigentlich nur noch über Informationsprodukte zugänglich ist. Das Wissen, was der Venter dort produzierte in seinen Sachen, ist nur zugänglich über sehr dezidierte Software, indem man diese riesigen Datenbankbestände auswertet, die Modelle darüber. Was ist das ursprüngliche Wissen, was Sie in eine Formel packen, was er dort gehabt hat? Sondern eigentlich ist es nur interessant und verwertbar als Informationsprodukt. Das ist das, was ich habe versucht habe zu unterscheiden und nicht so weit ausgeführt habe. Wissen ist da, ist frei zugänglich, ist auch nicht geschützt, aber zunehmend mehr wird durch, was ich so sage, Mehrwertarbeit, durch Informationsarbeit, über Wissenarbeit gelegt und daraus ist die Informationsprodukte erzeugt. Solange ich nicht direkt in ihr Wissen reingehen kann im Kopf, also wir noch nicht dieses Runterladen von Gehirn realisiert haben, wo man vielleicht dran arbeitet, brauchen wir den Umweg über die Repräsentation Verarbeitungsformen. Und dann haben wir Informationsprodukte und die sind immer kommerzialisiert. Das nutzt mir nichts, das Wissen an sich frei wird. Das ist ein abstraktes, deshalb redet man immer in der Wirtschaft, in der Industrie, in Content Provider, Verlage, aber Wissen ist frei. Klar ist Wissen frei. Was nutzt mir aber nichts, wenn ich nicht rankomme? Es geht nur über Informationsprodukte.
Ja, es geht. Jetzt geht es. Also ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der super sinnvolle Diskussionsbeitrag, aber es gab ja damals zum Beispiel, als die Lungenpest in Indien da wütete, gab es halt Vorstöße seitens der indischen Regierung an, ich glaube, amerikanische Firmen, die das entsprechende Antibiotika halt in größeren Mengen haben wollten und vor allen Dingen günstiger haben wollten. Und ja, das sollte dann darüber laufen, dass halt keine Lizenzgebühren.
Ja.
passieren sollten. Ganz anders sah es jetzt allerdings aus, als jetzt auf einmal der Milzbrand in den USA wütete. Dort ist bekanntermaßen Ciprobay ein probates Mittel gegen. Und auf einmal wollten die Amerikaner halt von Bayer, bekanntlich eine deutsche Firma, ja, wir wollen jetzt Ciprobay in großen Mengen lizenzfrei produzieren. Mhm. Also hier ist auch eine gewisse Doppelzüngigkeit auch zu beobachten.
Ja,
ich wollte das einfach jetzt nur mal so in den Raum stellen, nicht kommentieren oder so, aber...
Ja, aber ich meine, das ist schon relevant, also ganz die Parallele ist vollkommen da. Ich meine, nicht nur Indien da und die Lungenpest, sondern das war ja auch das Ereignis in den letzten Monaten als AIDS-Produkte, genau die Lizenzierung zurückgenommen werden sollte, wird auch total zurückgenommen, um eben also etwas preiswerter die Produkte zu erstellen. Und das ist auch in der Konvention dort in den GATS-Verhandlungen ja dann auch durchgekommen. Und das ist das Interessante, was momentan diskutiert wird, ob so etwas tatsächlich möglich würde. Ich bin relativ stark auch in der UNESCO dort engagiert und da wird das diskutiert, ob so etwas, was bei den AIDS-Produkten jetzt möglich war, auch um dieses Inflationsgefälle zwischen Inflationsreichen, also die Digital Divide, was so schön von der G8 immer propagiert wird, aber letztendlich ja nichts anderes ist, als dass man neue Märkte erschließt, aber ob diese Loslösung von Lizenzen auch für Inflationsprodukte da ist, also sprich Datenbank, Verlagsprodukte eben in Drittländer, in die Information Poor bringt und die Nutzungsmöglichkeiten erlaubt, die nicht gleich auf die Lizenzierungsverwertung abheben. Also insofern ist der Diskussion im Gange, dass sich dann ein entwickelter Staat wie USA dort möglicherweise nicht konsequent verhält, ist zu erwarten, wenn es um Eigennutzen geht. Das ist ja klar. Aber das Prinzip ist schon interessant, dass man versucht, unter bestimmten Bedingungen die Lizenzierungspflicht aufzuheben. Allerdings ist das auf der letzten Generalkonferenz der UNESCO, wo das intensiv diskutiert wird und eine Resolution verabschiedet werden soll, natürlich an dem Widerstand der Japaner, der Amerikaner und all die anderen dann gescheitert. Also es war nur eine schöne Idee. Bei AIDS ist dann dem was partiell gelungen.
Hi Sachen. Zuerst mal würde ich gerne wissen, ob Sie zufällig eine Uhr zur Hand haben, wo Ihr Vortrag zu Napsterisieren wäre.
Das habe ich nicht verstanden. Wo? Ach, ja. Ja klar, also Sie haben ja, vor allem können Sie einfach Napsterisieren, Kuhlen in der Suchmaschine ein, da finden Sie es schon. Also das ist, Sie können es aber einfach unter Uni Konstanz reingeben, also Uni Konstanz, dann Infis und dann kommen Sie mal weiter zu meiner Homepage, wo das drin ist. Das ist der als vollständiger, auch als vorhin nicht angekündigt, beziehungsweise angekündigt, aber nicht realisierten PowerPoint-Slides sind auch doch drin, aber eine englische Version, eine deutsche Version ist also erhältlich. Ist nett drin als PDF-File.
Dann eine Anmerkung von mir wäre...
Können Sie mir gerade die Hand heben, damit ich weiß, wer redet? Hier. Ah, ja, schon, weil ich nicht sehe, ja.
Ich denke, dass das meiste an Informationen nur zu verkaufen ist von den Vendoren für einen gewissen Zeitraum. Das heißt, dass ich sag mal, eine Information, die ungefähr ein Jahr alt ist, eigentlich keinen mehr interessiert und eigentlich zur Napsterisierung freigegeben werden sollte, automatisch. Gutes Beispiel wäre zum Beispiel Software. Wenn die nächste Version raus ist, wäre es eine gute Geschichte, dass man sagt, okay, die aktuelle Version müsst ihr kaufen, aber die alten Versionen, die könnt ihr euch frei irgendwo runterladen oder so, wenn eine aktuelle Software verfügbar ist.
Tja.
Wäre doch ein gangbares Geschäftsmodell.
Wäre ein dankbares Geschäftsmodell und geschieht ja auch mit vielen Sachen, dass also dann Produkte, ist ja auch ein Geschäftsmodell, was aus dem gedruckten Medium kommt, nicht? Wenn Bücher nach 2, 3, 4 Jahren nicht mehr verkauft sind, können sie verramscht werden, steht ja auch in den Verträgen meist drin und dann sind sie entweder ganz billig oder sogar umsonst. Also es gefällt mir nicht als Geschäftsmodell, muss ich sagen, denn vielleicht auch daher, weil dieses Modell kann, also ähnlich so wie wenn man sagte, die Leute in der dritten Welt, die Entwicklungsländer, die brauchen noch die neueste Technologie, denen reicht ja auch noch, ne, und so weiter, die können damit zurechtkommen, das geben wir dann ab und irgendwie die internationalen Organisationen tragen die Kosten. Also ich bin nicht sicher, vor allen Dingen, ob das die Lösung ist. Ich gehe natürlich mehr, denke ich, mehr aus dem Wissenschaftsbereich, aber in der Unterhaltungsindustrie ist es ganz genauso. Interessant sind die neuesten Produkte, die Wissenschaft weiterbringen. Interessant sind natürlich die Musikstücke, die gerade aktuell sind. Wer interessiert denn nach einem Jahr den Hit von heute? Es ist eigentlich nicht, dass das ein Geschäftsmodell wäre, mit dem man also den Bedarf nach ständig neuem, aktuellen, ständig geringer werdenden Halbwertszeiten von Wissen auffangen kann. Es ist denkbar, und so wird es auch sicherlich gemacht, dass die Preise dann runtergehen oder sogar ganz umsonst werden. Aber als generelles Modell ist das nicht denkbar, denn gerade die aktuelle Information ist diejenige, die verknappt wird. Und da brauchen wir die Modelle, was in der Wissenschaft ja ganz deutlich ist. Da wird deshalb ja die ganzen Initiativen von den Open Archive oder die Preprint-Server oder die Publikationsserver in der Wissenschaft, wo die aktuellste Information, die einmal publizierte, die in Nature irgendwo drin ist, dient der Reputation, der dient nicht dem Austausch von Wissen. Publikationen sind die Reputationsnachweise und, oder Sonderdrucke, die man schickt, die liest man nicht, sondern nimmt man zur Kenntnis, dass der Kollege noch was tut. Aber der Austausch geschieht über direkte und nicht nach einem Jahr. Insofern weiß ich nicht, ob das ein Modell ist, das für neues Wissen, und das können Sie jetzt übertragen auf neue DVDs, auf neue Musik genauso. Wer will das von einem Jahr haben? Ne? So wie ein Weihnachtsbaum von vor einem Jahr so ein bisschen. Ne? Ja, also ist eine Anregung, die man machen könnte, wo man zumindest vielleicht aus diesem Neuigkeitswahn etwas rauskommt, damit Informationen, die vorher war, dann auch nutzen können. Also bin dankbar für jede Art der Vorschläge, denn momentan, wie wir nachher jetzt diskutieren werden, interessieren sich natürlich die Politiker sehr intensiv, welche Modelle und welche Ideen sie haben können, um die Umsetzung der bestehenden EU-Vorstellungen in deutsches Recht zu machen. War vorige Woche bei so einer Enquete-Kommission hier im Bundestag, wo man sehr sozusagen gierig darauf ist, und ob das jetzt Ihr Modell das ist, weiß ich nicht, aber dass man weiß, wie kann man diese komplette Kommerzialisierung des aktuellen Wissens verhindern, weil damit Fortschritt von Wissenschaft in sich stärker eingegrenzt wird, als es gesamtvolkswirtschaftlich eigentlich nützlich wäre. Also man ist auf der Suche. Und solche Vorschläge muss man zumindest mal in Konsequenzen bedenken. Ne? Habe ich aber nirgendwo bislang am DMCA oder irgendwo gesehen, dass solche Vorschläge drin sind. Also eine Öffnung, die Verknappung des aktuellen Wissens und die Vergesellschaftung des etwas älteren Wissens. So, ne? Ja, das ist richtig. Ja, das ist also klassisch auch was 70 Jahre. Ne? Ich meine, heute in 70 Jahren. Und man reitet heute auch noch darum, dass man besondere Bedingungen... Aber das ist genau der Punkt, dass das Wissen nicht absolut dem Urheber gehört und nicht gehören soll, sondern eher nach einem gewissen Zeit, das an die Gesellschaft zurückfällt. Das ist für manche Wissensprodukte natürlich nach wie vor interessant. Mit den alten Gütern der Menschheit wird nach wie vor werden Geschäfte gemacht, und dass man nicht dann Urheberrechtsansprüche befriedigen muss. Aber das löst natürlich nicht, wenn Sie ja selber sehen, das Problem, was wir aktuell haben. Ne? Wo eher eine Verschärfung, wo interessanterweise aber gar nicht die Verschärfung zugunsten der Autoren passiert, sondern derjenigen, die über Verträge die Verwertungsansprüche dann erwerben. Und das ist ja immer mit gemeint, wenn von Urhebern die Rede ist, meint man im Grunde eigentlich die Verwerter. Wir haben noch 5 Minuten Zeit für Fragen.
Genau das wollte ich fragen, wo denn in diesem Konflikt zwischen Napsterisieren und Venterisieren die eigentlichen Urheber stehen, also die Leute, die tatsächlich kreative Arbeit schaffen, weil die gehören ja so richtig zu keiner Gruppe, so wie es gerade läuft.
Ja, das kommt natürlich auch immer dann wird in der Tat gebracht, was passiert, wenn sich das Napster-Modell generalisiert? Haben wir dann keine Künstler mehr, haben wir keine Schauspieler, keine Wissenschaftler mehr, weil das der primäre Anreiz ist. Und das ist natürlich ein Problem, was man nicht unbedingt wegwischen kann. Unsere Gesellschaft beruht darauf, dass Anreize zur Produktion von Wissen dadurch geschaffen werden oder dadurch da sind, dass man das Wissen dann auch kommerziell verwerten kann, also belohnt wird damit. Man kann damit anfangen in berühmten Bereichen, wie zum Beispiel in Wissenschaft, das ist leichter. Ich werde auch allgemein von den Steuerzahlern bezahlt und bin nicht darauf angewiesen und kriege auch nicht sonderlich viel ab und zu schon mal, aber von Publikationen. Das ist also nicht der primäre Anreiz. Dann kann man hier schon sehen, der Urheber muss nicht gebunden werden an die Verwertung seines Wissens. Also dass man zum Beispiel auch, wie es in kleinen Beispielen auch geschieht, da stehen natürlich wieder andere Interessen dahinter, dass Ausbildungsprodukte im MIT offen ins Netz gestellt werden, freizügig. Da hat nicht der Autor die Verwertungsrechte, sondern die Institution. Es wird natürlich wieder durch das amerikanische Urheberrechts-Copyright begünstigt, weil dort der Schutz daran liegt, an dem Produkt, in den investiert wurde. Denn bei uns der Urheber direkt geschützt wird. Also dort das Werk geschützt, bei uns der Urheber. Aber ich denke, man muss darüber nachdenken, dass wir neue Modelle haben, in dem tatsächlich produziertes Wissen nicht alleine über kommerzielle Abrechnung honoriert wird. Das ist in der Wissenschaft leichter, das ist in der Musikindustrie schwerer. Aber ob das in dem Ausmaß so weitergehen muss, wie es in der Vergangenheit passiert ist, dass also massive Abrechnungen über Produkte, deren Transaktionskostenerstellung fast null sind, ob das so sein muss oder ob nicht eher die Primärproduktion von Musik, also im Auftreten, belohnt werden muss. Das sind vielleicht andere Formen, die sich vielleicht wieder einspielen werden. Die sind nicht angemessen, die Verwertungsformen des Urhebers. Aber habe ich keine Lösung dabei und die Argumente sind natürlich immer wieder, die kommen. Wenn Sie hier die Podiumsdiskussion haben, haben die Leute, die aus den Verwertungsgesellschaften, Wort und GEMA und alle möglichen, die sind natürlich voll auf der Seite der Urheber und sehen unser Abendland zusammenbrechen, wenn der private Schutz nicht mehr gewährleistet ist. Und diese Werte sind in unserer Gesellschaft relativ unbefragt. Das hängt mit diesem Autorenbegriff, Urheberbegriff zusammen, der ganz tief verankert wird, der eigentlich durch die digitale, verteilte oder hypertextuelle Produktion von Wissen überhaupt nicht mehr gerechtfertigt ist. Wissen wird nicht mehr individuell erstellt, sondern in Gruppen, Zusammenarbeit durch Forschungsarbeiten, und der individuelle Autorbegriff des 19. Jahrhunderts ist eigentlich uns nicht mehr angemessen. Und das ist eigentlich die eigentliche Krise des Urheberrechts, dass wir einen etwas antiken Begriff von Urheber an Urheber und von Schöpfer und einsamen Kämmerlein übertragen auf neue Bedingungen. Tja, ich glaube, wir haben unsere Zeit zu weit rum. Wir haben gleich ja noch eine weitere, wo das weiter diskutiert werden kann.
Darf ich vielleicht einmal versuchen, die Diskussion in einen etwas breiteren Kontext zu stellen?
Ja.
Ja, ich spreche hier.
Ja, danke schön. Ja.
Ich glaube, dass es in der ganzen Frage Verrechtlichung von Wissen durchaus interessant ist, auch die Diskussion zu stellen, wie geht man eigentlich damit um, dass es Patente auf anbausicheren Mais gibt, während auf der anderen Seite Menschen verhungern, in der Konsequenz weiter, dass die Diskussion ja dorthin geht, dass das Recht auf Leben und bestimmte Lebensformen patentiert werden soll. Ich glaube, dass das eigentlich die Fragestellungen sind, die in Zukunft oder unmittelbar vor uns liegen. Ich glaube, das Abendland wird nicht untergehen, wenn es diese Rechte verletzt, sondern es wird dann untergehen, wenn diese Art der Reproduktion des Wissens privatisiert wird, nämlich die Verwertung dazu, und damit eigentlich der gesellschaftliche Fortschritt, die Sicherstellung des Lebens letzten Endes gefährdet wird. Und ich glaube, dass die Frage der Produktion, Reproduktion des Wissens ein vehementes Thema ist, das in dieser Zeit überfällig ist. Und ich glaube, dass deshalb diese Diskussion der Nebsterisierung, das heißt der gesellschaftlichen Produktion von Wissen und die dazu passenden, angemessenen Formen der Aneignung, eigentlich das Thema dieses jetzt beginnenden Jahrhunderts sein müssen. Weil die andere Variante in der Geschichte und der Verfahrensweise und Ethik des vergangenen Jahrhunderts oder des 19. Jahrhunderts zu leben und weiterzuentwickeln, wird sicher nicht dazu führen, dass wir weiter bestehen werden.
Ja, schönen Dank für Ihre Bemerkung. Ich glaube, die Gedanken, die Sie da geäußert haben, haben schließlich mich dazu geführt, auch diesen Begriff der Venterisierung zu führen. Das ist ja vielleicht etwas unfair, den einen Namen, die eine Person dort an diesen fortschreitenden Kontrolle kontrollierte Kommerzialisierung festzumachen. Aber genau an dieser Frage, nicht? Das ist eben ein spezielles Wissen, was dort vollständig kontrolliert ist. Und das ist genau die Frage, die Sie gestellt haben. Deshalb werde ich also eher bestärkt, an diesem Venterisierungsbegriff zunächst mal zu bleiben.